Liebe Freunde da draußen, mein Name ist Sebastian, ich habe ein Videospiel gespielt und möchte jetzt darüber reden. Damit das keiner dieser schrecklichen Stange-Monologe wird, habe ich mir einen Gesprächspartner hier zu mir an die Seite geholt, den formidablen André Peschke. Hallo André.
Hallo Sebastian, ich bin auf alles vorbereitet und werde jedes Mal entrüstet dazwischen grätschen, wenn deine Gesprächsdauer eine Minute am Stück überschreitet.
Entsetzlich. Aber gut. Ich habe mir Super Hot Mind Control Delete rausgesucht, das dritte Spiel der polnischen Indie-Entwickler namens Super Hot Team. Das gab einen ersten Teil Super Hot, es gab ein Super Hot VR, keine reine Portierung, sondern mehr oder weniger eine Neuerfindung dieses Zeitlupen-Shooters für Virtual Reality, und jetzt das dritte Spiel Mind Control Delete, erschienen Mitte Juli 2020, zu haben für Xbox One, PC und PS4 für ca. 25 Euro. André, bevor ich hier irgendwas zum Spiel sage, hast du das irgendwie auf dem Radar gehabt und was ist so auf deiner Karteikarte in der großen Kopfdatenbank zum Thema Superhot abgespeichert?
Also ich hatte das, bevor du gesagt hast, dass du das spielen willst, hatte ich schon mal gesehen, dass es das gibt. Ich war aber tatsächlich nicht sicher, ist es jetzt ein Add-on, ist es eine wirkliche Fortsetzung? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man zu früh anfängt mit diesen Untertiteln, ja. Mhm. Wenn man nicht wie in Call of Duty erstmal 1, 2, 3, 4 und so weiter rausbringt, bis man dann irgendwann sagt, ja, okay, jetzt gibt's halt nur noch Untertitel. Und dann machen wir eine 1, 2, 3, 4 bei diesen Untertitelreihen auch noch. Das war das Ding. Und ansonsten, ich habe Superhot abgespeichert als einen dieser kleinen, originellen Indie-Darlings, ja? Geiles Spielprinzip, neu, fresh, alle waren aufgeregt, super hot.
Super hot. Und ja, der Teil 1 ist eine schöne Gelegenheit, um mal das Spielprinzip zu erklären, denn das ist identisch in Mind Control Delete. Teil 1 hat damals uns wirklich geflasht. Ich erinnere mich noch, da saßen wir in der GameStar-Redaktion und ich hatte irgendwie die Kickstarter-Alpha oder Beta mir irgendwie per E-Mail-Kontakt organisiert und wir fanden das schon irgendwie alle ganz cool, weil es eben ein Spielprinzip war, das noch nie jemand so zu einem Spiel verwurstet hatte. Eine völlig neue, frische Idee. Ist aber auch schon lange her, das dürfte so 2012 gewesen sein, das erste Superhot. Man spielt da in einem sehr abstrakten Grafikstil, wo Gegenstände und deine eigene Spielfigur aus einem Ego-Shooter schwarz dargestellt werden, untexturiert. Man läuft durch eine weiße, untexturierte Welt und alle Gegner sind knallrot und schießen auf dich. Und ihre Kugeln hinterlassen rote Spuren in der Luft. Und der Clou am Spiel ist, dass das ganze Spiel in einer sehr starken Zeitlupe läuft. Außer man bewegt sich. Das heißt, wenn man sich umschaut mit der Maus oder eben mit dem Analogstick, dann bewegt sich alles ein bisschen schneller. Wenn man sozusagen sich einmal um die eigene Achse dreht und dann wieder auf die Gegner schaut, haben die sich seitdem deutlich mehr bewegt. Aber wenn man sich überhaupt nicht bewegt, dann läuft alles wirklich in einer krassen Zeitlupe. Wenn man dann zum Beispiel sowas tut wie springen oder irgendwo hinlaufen, dann läuft das Spiel beinahe in Echtzeit. Und das ist ein seltsamer kleiner Clou, der es dir aber erlaubt, als Spieler unglaublich präzise Eingaben zu tätigen, auf eine Art und Weise Schusswechsel durchzuführen, wie sie sonst im Ego-Shooter eigentlich unmöglich sind. Praktisch so ein bisschen, oh Gott, abgedroschen, aber so ein bisschen sich wie John Wick fühlen.
Es ist halt, die Idee ist im Grunde genommen aus einem Ego-Shooter, also in seiner ganzen Ästhetik und vielleicht auch sozusagen den grundlegenden Bedienungsmechaniken, auf einmal so eine Art Taktikspiel zu machen. Ja, du hast quasi, wenn du dich nicht bewegst, und ich glaube, weiß gar nicht, ist das beim Umschauen, läuft es dann auch schon schneller?
Ja, guck mal. Du kannst zum Beispiel, wenn eine Kugel auf dich zukommt, kannst du mit der Maus so ein bisschen die Maus im Kreis drehen und dir die Kugel entgegenleiern.
Ah, okay.
Praktisch.
Also in jedem Falle, ne, du kannst, wenn du still die Szenerie betrachtest, dann hast du Zeit auf einmal zu entscheiden, wo gehe ich denn hin und was ist die nächste Aktion, die ich jetzt ausführe. Ne, hier, da kommt ein Projektil angeflogen, dem weiche ich aus, da steht jemand, den greife ich als nächstes an, und zwar wie und wo und wann. Und das hast du natürlich in einem Ego-Shooter normalerweise nicht in dieser Form, sondern das musst du sonst alles immer in Sekundenbruchteilen entscheiden. Und hier kannst du halt wirklich genau Pläne schmieden und sie dann ausführen. Aber sobald du anfängst, dich zu bewegen, dann geht's halt los.
Und das ist echt ein netter Punkt. Bei Shootern macht nämlich was sehr Ähnliches. Insbesondere in den Zeiten, als ich noch Black Ops 1 und 2 damals im Mehrspieler gespielt habe, da hat mich auch am meisten fasziniert, dieses in Sekundenbruchteilen taktische Entscheidungen treffen. Welche Waffe nehme ich in die Hand, wann lade ich nach, wohin schaue ich, wohin bewege ich mich? Und da, dafür hat man in diesem Spiel so viel mehr Zeit. Dieser Zeitraum, der vorher einfach so praktisch schon fast intuitiv ablief beim Shooter, der ist jetzt etwas, worüber man nachbrüten kann, wo man nachdenken kann. Aber es ist kein Zeitstopp. Man muss schon irgendwo, wenn ein Typ mit einer Schrotflinte auf dich schießt und du siehst diese große Wolke an Kugeln langsam auf dich zukommen, dann weißt du, ich muss dem ausweichen. Das ist also nicht so, dass man unendlich Zeit hat und man ist immer noch ein Stück weit unter Druck gesetzt, insbesondere wenn mehrere Gegner gleichzeitig kommen. Aber es ist eine super interessante Erfahrung. Das ist weniger Skill, sondern eher Taktik, Strategie, die hier wichtig sind und zumindest im ersten Teil habe ich das Spiel eher so als eine Art Shooter-Rätsel empfunden.
Es ist halt eins von den Spielen, die sich gefühlt einen ganz kleinen Teil aus anderen Spielen nehmen und den zu einem ganzen Spiel machen. Diese Zeitlupenmechanik, die kennt man ja. Sowas wie Red Dead Redemption oder sowas kannst du ja auch in so eine super Zeitlupe schalten mit diesem, wie hieß das? Dead Eye Modus oder wie das
Dead
hieß?
Dead Eye.
Ja, und dann läuft alles in Zeitlupe ab, du markierst die Gegner und dann schießt hier dein Arthur die alle reihenweise ganz schnell vom Pferd. Und das sind halt einfach so kleine Gimmicks eigentlich in anderen Titeln gewesen. Und Support hat sich gesagt so, hey, was, wenn das ganze Spiel nur so eine Superzeitlupe wäre? Und dann kannst du da überall schon sozusagen, da schießt du eine Patrone ab auf den Typen und du weißt, das ist jetzt eigentlich erledigt. Die fliegt jetzt ihren Weg bis zum Kopf, ja, und dann bewegst du dich ein Stückchen seitwärts. Aber dann geht's einfach mal schnell weiter.
Und dazu kommt die Herausforderung, dass du vorhalten musst, wenn du schießt, weil die Gegner bewegen sich, die Kugeln fliegen ein bisschen langsamer als in der Realität und die bewegen sich, die Gegner noch ein Stück weiter, muss man, also wenn ein Gegner von links nach rechts läuft, muss man schon deutlich rechts von ihm hinzielen und dann abfeuern und dann hoffen, dass beide Objekte miteinander kollidieren, also die Kugel und der Gegner, wenn die Zeit soweit ist.
Genau.
Aber das erste Spiel war halt ein angenehm reduziertes auch. Das war super simpel. Du hattest ein Leben, also eine Kugel, die dich getroffen hat oder irgendwie einen Nahkampfangriff und das war's. Und der VR-Teil war ähnlich strukturiert. Und jetzt kommt mit Mind Control Delete ein Spiel daher, das mehr bietet. Mehr Gameplay-Möglichkeiten, mehr Facetten, mehr Spielelemente.
Was fügt es denn hinzu? Ich habe mal auf den Screenshots habe ich so ein bisschen durchgeblättert und habe halt gesehen, anscheinend gibt es vor allem viele neue Waffen. Ich konnte mich zumindest nicht daran erinnern. Ich sehe auf einmal Schwerter, Ninja-Sterne und sonst irgendwas. Die konnte ich mich nicht mehr erinnern aus dem Originalspiel. Ach so, kurze Korrektur übrigens. Das Original ist aus 2016. 2012 warst du, 16, da warst du noch nicht mal bei der GameStar, Mann.
Ach, ich verwechsel manchmal die Daten. Stimmt. Ja, wann ich wo gekündigt habe. Ja, 2016 war mein letztes Jahr bei Computec. Bei der GameStar bin ich 2016 rausgehüpft am Ende. Ja, letztes Jahr bei der GameStar. Sorry. Je älter man wird, desto weniger kennt man sich in seiner Vergangenheit aus.
Ja, also diese Vorabversion und so, das muss wo 15, 14 oder so, könnte sowas, das gewesen sein, aber nie und nimmer 2012.
Gut, du hast recht. Ich hatte Unrecht und ich schäme mich auch bloß ein bisschen.
Ich will nur, dass da draußen die Menschen, ja, die jetzt schon, die ganzen Superhot-Experten, von denen ja jetzt Tausende zuhören, die da draußen sitzen, ja, und geschwollene Adern an ihren Schläfen massieren müssen, dass die sich wieder entspannen können.
Ja. Also dann, was macht Mind Control Delete? Mind Control Delete macht aus Superhot, was ursprünglich ein sehr kleines, kompaktes, lineares Spiel war, mit so kuratierten Levels, also alles so klassische Shooter-Situationen im Urspiel, halt irgendwie ein Deal, der schiefgegangen ist und Leute, die irgendwie in der Hinterhof, in so einer Gasse, ja, in so einer Nebengasse plötzlich an einem offenen Lieferwagen die Waffen ziehen oder in irgendeiner Bar und sowas. Und genauso ist es in dem Spiel auch. Es gibt sehr viele verschiedene Szenarien, diese weißen Levels, ob das ein Nachtclub ist oder ein Sägewerk, irgendwelche Abwasserkanäle, ein Dojo. Es sind schon nach wie vor Actionfilm oder Actionklischees, in denen man sich da bewegt. Aber das Ganze ist nicht mehr linear aufgebaut, sondern es hat leichte Roguelite-Elemente. Man bewegt sich durch verschiedene Levels auf einer Art Landkarte mit verschiedenen Nodes. Nach wie vor ist das Menü des Spiels in so einem Stil eines alten Monitors, Röhrenmonitors mit so ASCII-Zeichen, wie so ein MS-DOS-Interface gehalten. Und da gibt's eben auch so eine simple ASCII-Landkarte, in der man verschiedene, ja, Levels auswählen und bewältigen kann. Und wenn man so ein Level bewältigt hat, geht's weiter. Dann kriegt man zum Beispiel auch neue Sachen freigeschaltet, die nicht später kommen. Oder man macht den Weg frei für weitere Levels oder irgendwelche kleinen Story-Bits und irgendwann gibt's einen Aufzug, eine Stufe weiter nach oben und ich glaube, es sind 5 Etagen, durch die man sich spielt. Das Spiel ist in der groben Struktur so insgesamt linear. Man kann sich zwar aussuchen, welche Levels man haben will, aber es gibt einen Anfang und ein Ende. Aber was dazwischen passiert, ist ein bisschen sandboxiger.
Wenn du sagst Roguelite, heißt das, ich sterbe und dann fange ich wieder von ganz vorne an, aber ich habe irgendwelche persistenten Boni, die ich mitnehme?
So ein bisschen. Du, wenn du dir so ein Level aussuchst, kriegst du einen ganzen Sack voll Szenarien vorgesetzt, die du nacheinander durchspielen musst. Das ist so das Roguelike-Element. Wenn du da scheiterst, wirst du wieder auf Null zurückgesetzt und musst das wieder ganz von vorn beginnen.
Moment, ein Level enthält dann mehrere, einen Sack voller Szenarien?
Ja, also ein Level besteht aus mehreren Fights. Aha. Also wenn du dir so ein Level aussuchst, das ist eine Node, glaube ich, wird das im Spiel genannt, dann musst du gleich, dann spielst du beispielsweise, dann kämpfst du durch das Apartment, dann geht's durch die Tankstelle und dann ist noch ein Fight im Yakuza-Hauptquartier und das können zwischen 5 und 10 Fights sein, die du durchspielen musst. Am Stück. Und dann erst ist diese Node geschafft. Das ist schwer. Das ist schwerer als im Vorgänger.
Ist das dann ein durchlaufendes Levelareal? Also ich starte in einem Apartment und dann laufe ich da die Treppe runter und komme in die Gasse oder so?
Nein, das sind so diese, nach wie vor diese Arenen. Ja,
diese Häppchen.
In denen auch diese weißen Türen existieren, aus denen neue Gegner rauskommen. Mhm. Es sind meistens schon einige Gegner in diesem Level, aber dann strömen immer neue Gegner rein und man muss sich halt durchsetzen und nach einer gewissen Zahl an erschossenen Gegnern, etwas, was ich immer noch nicht begriffen habe, ob mir das Spiel das irgendwo mitteilt, wie viele das sind, aber sobald du genügend von denen umgebracht hast, sagt das Spiel super, lädt den nächsten Level und sagt hot und dann geht's weiter.
Hm. Okay, das heißt aber, das ist dann wahrscheinlich dann so, wo du so der Baukasten einsetzt, oder? Weil jedes Mal, wenn es dann diese neue Arena lädt, dann kann es da wahrscheinlich aus so und so vielen, die es vielleicht vorgefertigt irgendwo in der Hinterhand hat, die nächste reinstöpseln, oder?
Es dürfte so um die 20 verschiedene Arenen geben und wo du spawnst beispielsweise ist zufällig. Genauso ist die Auswahl der Gegner, auf die du da triffst, meiner Meinung nach ein Stück weit vom Zufall bestimmt. Das ist der sandboxige Teil. Du bist dazu schon, also auch weil es durchaus knackig ist, einige dieser Nodes durchzuspielen, spielst du die wieder und wieder und wieder und sie sind dennoch nie gleich.
Okay, und wenn ich jetzt also innerhalb dieser Abfolge scheitere, dann muss ich wieder von vorne anfangen.
Diese Node von vorn beginnen, also diesen Sack von 5 bis 10 Abschnitten nochmal neu spielen.
Das klingt so viel, 5 bis 10. Wie lange dauert das dann, so ein Level durchzuspielen?
Teilweise oft unter einer Minute.
Das? Ach so, also einen von den 10.
Einen dieser Abschnitte.
Okay. Aber der ganze Level selber, dann so 10, 20 Minuten sowas, ne?
Ja, die knackigen mit vielen Ich habe auch schon mal eine Stunde lang am allerletzten gesessen.
Okay.
Über eine Stunde. Oh. Das war dann schon, aber der ist auch, es gibt halt keine Bossgegner in dem Spiel im reinsten Sinne. Also das war ein guter Abschluss des Spiels, weil es halt nochmal so richtig knackig war, weil es relativ wenig Kompromisse dir erlaubt hat und wenig Fehlertoleranz hatte und man musste sich da einfach durchspielen.
Aber dazu komme ich später noch. Ist die Stunde dann mit mehrmals neu ansetzen?
Mit mehreren Versuchen,
Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt den Level durchspiele, wie lange?
Ja, wie gesagt, so 5 bis 20 Minuten brauchst du für so eine Note.
Das heißt, der letzte Level hat jetzt nicht Überlänge und ich scheitere nach 50 Minuten und dann muss ich quasi wieder 50 Minuten da neu durch. Jetzt verstehe ich dich. Okay.
Also das geht, das ist definitiv eins dieser Spiele, das dafür designt ist, noch ein Versuch. Ja. Wie es ja Roguelikes oder so solche Spiele dieser Art auch sind.
Genau, kriege ich denn jetzt irgendwelche persistenten Boni, wenn ich jetzt nochmal neu ansetze?
Ja, und zwar innerhalb der Node. Das heißt, du startest am Anfang in wir etablieren jetzt mal den Begriff Node als
Knotenpunkt.
als Knotenpunkt, den man startet und dann hat man halt diese Abfolge an Levels zu bestehen. Wenn man in einer Node startet, wählt man am Anfang einen Core aus. Das ist alles so ein bisschen Hacker-Speak und auch Inszenierung. Und der Core bestimmt so ein paar Buffs, die deine Spielfigur hat. Am Anfang hat man nur den More-Core. Der More-Core bedeutet, du hast mehr Lebenspunkte. In dem Spiel gibt es nämlich anders als im Vorgänger mehrere Lebenspunkte und erst wenn man alle verliert, stirbt man. Normalerweise hat man 2, wenn man den More-Core wählt, hat man 3. Diese Cores bestimmen auch, welche Buffs oder Hacks, werden die im Spiel genannt, man zwischen den einzelnen Abschnitten dieser Node freischalten kann. Alle paar Kampfarenen gibt's nämlich eine kleine Auswahl, in der Regel, zwischen 2 verschiedenen Buffs. Die heißen Dot-Hack und die machen dich besser. Sorgen zum Beispiel dafür, dass Gegenstände, die du wirfst, mehr Schaden machen. Sie sorgen dafür, dass Waffen, die du aufnimmst, dass die mehr Kugeln haben oder dass die Zeit, die zwischen mehreren Schüssen vergeht, kürzer ist. Diese Updates sorgen dafür, dass du, wenn du jemanden in den Kopf schießt, automatisch eine Kugel zielsuchend zum nächsten Gegner fliegt. Die sorgen dafür, dass deine Kugeln von Wänden abprallen und auch so versuchen, Richtung Gegner zu fliegen. Das ist ein riesiger Sack an verschiedenen Buffs, die man auch mit der Zeit im Spielverlauf freischaltet, der sozusagen im späteren Spielverlauf immer vielfältiger wird. Und der sorgt eben auch dafür, dass deine Runde immer wieder dramatisch anders laufen kann, je nachdem, welche Buffs du freischaltest.
Ich glaube, wir müssen mit den Begrifflichkeiten müssen wir mal gucken.
Ja.
Also, es gibt einmal etwas, das würde ich jetzt normalerweise als Buff oder Perk verstehen, Dinge, die einfach so eine permanente Verbesserung bringen. Mehr Schaden,
ja,
mehr Gesundheit. Und dann gibt es aber anscheinend auch Skills. Und
ja,
ne, sowas wie abprallende Kugeln oder sowas, also neue Fähigkeiten meiner
Figur. Ja, aber die sind alle passiv, die ändern nichts daran, was du jetzt unbedingt im Spiel, die ändern nicht, welche Tasten du drückst, die geben dir nicht ein neues Spielzeug in die Hand, die verändern einfach die Regeln.
Ja, aber ich meine, wenn jetzt Kugeln abprallen zu lassen, ist ja schon eine neue Fähigkeit, auch wenn ich die gleiche Taste drücke, ist das ja eine neue Ability, die ich im Spiel habe und mit der kann ich ja jetzt quasi dann auch anders vorgehen, während mit mehr Health habe ich halt mehr Health.
Ja. Ich würde diese Cores eher so als Spielfiguren bezeichnen oder als Archetypen. Das sind am Ende des Spiels gibt es da vier Geschmacksrichtungen. Den Typen mit mehr Gesundheit, der in dessen Hack-Portfolio, die man dann eben zufällig bekommt, bei diesen zufällig zugelosten kleinen Upgrades, die man sich zwischen den einzelnen Abschnitten auswählen kann, der bekommt dann auch öfters mal angeboten, noch mehr Lebenspunkte zu bekommen, bis zu 5 gleichzeitig, was super praktisch ist. Es gibt dann noch Charge. Charge heißt, dass man mit dem Druck der E-Taste auf einen Gegner zustürmen kann. So eine Art klassischer Dash-Move, wie man den auch aus Actionspielen kennt. Damit lässt sich Weg überbrücken.
Für den Nahkämpfer, also wie Klassen,
ja,
ne? So ein bisschen.
Aber auch, um aus schlechten Situationen rauszukommen, wenn überall Kugeln auf dich zufliegen, weil du während dieser Charge-Phase unverwundbar bist.
Ah, okay.
Kann man auf den Gegner zuspringen und der enthält dann eben auch noch zusätzliche Zufalls-Upgrades, die diesen Charge besser machen, dass er sich schneller auflädt oder dass man den mehrmals hintereinander benutzen kann. Das Ziel deiner Charge-Attacke wird dann auch immer gleich umgehauen und lässt seine Waffe los, wenn das möglich ist. Dann gibt's noch Recall, meine Lieblingsklasse oder mein Lieblingsarchetyp. Da startet man mit einem Katana-Schwert in der Hand und das gibt's sonst auch in den Levels zu finden, aber du startest damit. Und wenn du es wirfst, was auch mit allen anderen Archetypen möglich ist, kann man es aber mit Druck auf die E-Taste zurückrufen. So ein bisschen wie bei Kratos im letzten God of War. Waffe werfen und auf den Knopfdruck wieder herziehen.
Wie Thor's Hammer.
Thor's Hammer, ganz genau. Der macht das auch. Was auch praktisch ist, die Recall-Funktion hat einen Cooldown, aber es ist schon super praktisch, wenn man das Ding durch die Gegend werfen und halt auch irgendwann in jeder Situation mit dem Druck auf die E-Taste wieder sein Katana in der Hand haben kann. Weil das cool ist. Insbesondere mit dem Katana Kugeln, die auf dich zufliegen, wieder zurückzukicken. Das ist einfach cool. Das ist so ein Videospiel-Klischee, das ich einfach mag. Oder ein Action- und Ninja-Klischee. Das ist in dem Spiel eben auch drin. Ist nicht konkret mit dieser Rolle verheiratet, aber mit Recall hat man eben immer dieses Ninja-Schwert. Und dann gibt's noch, Body Swap. Oder Swap, da kann man mit dem Druck auf die E-Taste also sobald der Cooldown runter ist, die Position mit dem Gegner wechseln. Also praktisch in seinen Körper hineintauchen und ihn dann steuern. Und Upgrades dieser Funktion bedeuten zum Beispiel, dass der dann nicht mehr seine Waffe fallen lässt oder solche Sachen. Alles irgendwie interessante kleine Gimmicks, die dieses Spiel schon deutlich vom Vorgänger abheben. Und dazu kommt eben noch die Tatsache, dass man innerhalb einer Node sich selber immer weiter bufft. Und das eben krass zufallsbasiert.
Aber das heißt, es ist das alte Fortsetzungskonzept, mehr Zeug reingeschmissen.
Mehr Zeug.
Und was natürlich jetzt bei einem Spiel wie Superhot, das ja eigentlich auch so ein bisschen gelebt hat von seiner Simplizität, seinem Minimalismus, seiner Eleganz, ja, wo man sofort erstmal ein bisschen die Stirn runzelt, ist das eine gute Idee. Also ich denke sofort an Doom Eternal, wo man hinterher auch gedacht hat, so, es war eigentlich geiler, als sie noch nicht so viele Mechanismen obendrauf geschissen haben.
Ging mir ähnlich. Die erste Hälfte meiner Spielzeit habe ich mir auch gedacht, ja, okay, das ist jetzt mehr von allem. Es gibt mehr Levels, wir haben da auch noch mehr Gegnertypen. Früher gab es ja da nur die Typen in Rot. Ich habe den Vorgänger nicht ganz durchgespielt. Ich weiß nicht, ob die da auch mehr Gegnervielfalt hatten, aber jetzt hast du zum Beispiel Leute, ihre Waffe ist rot, denn Waffen und Gegenstände im Spiel sind eigentlich schwarz. Und wenn du jemanden erschießt, dann lässt er seine Waffe fallen. Oder wenn du ihn boxt, dann ist er vielleicht noch nicht tot, aber du kannst seine Waffe schon mal in die Hand nehmen. In Super Zeitlupe geht das ja. Du kannst sie aus der Luft pflücken, was diese Coolness des Spiels ausmacht. Aber da gibt's jetzt neue, die haben eine rote Waffe. Das heißt, die ist mit denen verbunden. Die kannst du denen nicht aus den Händen prügeln. Und wenn sie sterben, dann ist diese Waffe weg. Das ist eine andere taktische Gegebenheit. Es gibt Gegner, die haben so Wucherungen. Wenn du die tötest, dann zerplatzen die in lauter Kugeln. Es gibt Gegner, die sind weiß, wie aus Beton, also wie die Umwelt, wie die Spielwelt. Sie haben bloß ein einziges Gliedmaß, das rot leuchtet. Und nur da sind sie verwundbar. Solche Sachen. Das ist neu. Es gibt auch mehr Waffen. Es gibt mehr von allem. Und das ist durchaus dafür gemacht, eben für diesen Wiederspielwert, für das Wieder- und Wiederversuchen und für das nochmal von vorn und das versagt, wieder von vorn, mal gucken, ob ich diesmal mehr Glück habe. Plötzlich kommt der Faktor Glück ins Spiel, den es vorher gar nicht so sehr gab. Und das hat mich am Anfang ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich empfand das auch ein bisschen als unnötig. Auf der einen Seite cool, mehr Spielfeatures, mehr Vielfalt an Waffen, an Umgebungen, an Dingen, die ich tun kann. Aber gleichzeitig so habe ich mir so gedacht, warum eigentlich? Das Interessante ist aber, dass das Spiel das genauso sieht. Und jetzt, wo ich es durchgespielt habe, bin ich einfach nur super happy darüber, dass den Entwicklern das irgendwie klar war, dass das Umzurren dieses Spiels zu so einer Art Sandbox- und Roguelite-Game eigentlich ein bisschen Bullshit ist. Und das Spiel ist im ersten Teil ja auch ein bisschen Meta gewesen und die Meta-Ebene in diesem Teil ist, dass es dir die ganze Zeit vorwirft, dass du weiterspielst. Und das ist richtig cool.
What? What? Okay, ganz kurz, bevor wir dazu kommen. Also, wenn ich das, also ich verstehe das richtig, unterm Strich, aber du bist zufrieden mit der mehr von allem Philosophie.
Es hat mich durch die Story versöhnt, dadurch, wie das Ganze verpackt war.
So durch seinen ironischen Umgang. Aber das heißt,
ja, es ist jetzt und auch nicht durch so die Struktur, zu der ich später noch komme, es hört irgendwann auf, das zu tun. Es hört irgendwann auf, dir immer mehr zu geben. Und es kommt Gott sei Dank dann noch irgendwann zu einem Ende. Es war kurz davor, einfach zu viel und zu lang zu sein. Und ich kann mir vorstellen, einigen Leuten ist es nach wie vor immer noch zu viel. Irgendwann schaltet man beispielsweise Wave-Modi frei oder ein Endlos-Modus. Den kann man getrost links liegen lassen und ich rate fast dazu, weil dann einfach irgendwann wird das monoton und ja, verliert seinen Reiz. Aber wenn man sich da jetzt mehr oder weniger diszipliniert zum Ende durchspielt, und das ist das Spiel, das sagt ja auch immer wieder, was willst du eigentlich von mir? Willst du noch mehr? Du hast doch schon alles geschafft. Ja? Guck mal hier, der Endbildschirm, den du vorhin schon gesehen hast. Hier, da ist nichts. Und immer wieder gibt's so surreale Phasen, wo das Spiel einfach nicht versteht, warum du noch mehr haben willst.
Spricht
und
wenn man es dann diesen explizit mit dir?
Ja. Über so Texteinblendungen, die gerne auch mal mitten im Gameplay stattfinden, was durchaus eine Coolness hat, eine gewisse Ästhetik. Und am Anfang ist das Spiel auch noch gar nicht dieses Sandbox-Roguelike. Es beginnt wie ein klassisches Superhot, hat ein paar Levels, ganz klassisch, ohne Lebenspunkte, ohne irgendwelche Sonderfunktionen. Und dann gibt's ein kleines Finale und dann gibt's einen Abspann. Und dann es entwickelt sich, dass dieser kleine Konflikt zwischen dir und dem Spiel, du, der mehr will, offensichtlich, der mehr spielen will und das Spiel das nicht versteht, dass dir die ganze Zeit sagt, da kommt nichts mehr. Was erwartest du? Ja? Warum willst du immer mehr spielen? Da wirst du indirekt dann auch mehr oder weniger als ein Hund, ein konditionierter Hund bezeichnet oder auch als Süchtiger.
Sehr schön. Also das heißt, der Franke in dir ist glücklich, ja. Der gewohnt ist, dass der Wirt im Gasthaus missmutig und mürrisch das Essen auf den Tisch klatscht und sich eigentlich erwartet, dass du dich bei ihm entschuldigst, diese ganze Arbeit gemacht zu haben.
Ja, schon ein Stück weit. Und ich bin ein bisschen vielleicht auch roguelike überdrüssig geworden und zumindest habe ich so eine gewisse Vorstellung davon, was Spiele, die so strukturiert sind, wo man immer wieder und wieder die ganze Sache neu beginnt. Ich habe so eine gewisse Erwartung gehabt und das hat halt wunderbar mit dieser Erwartung gebrochen, indem es mich konkret immer wieder so gesagt hat wie, nee, das ist Bullshit, was willst du eigentlich, da gibt's nichts, klar, spiel weiter, aber nee. Und das führt es zu einem meiner Meinung nach absolut fantastischen Ende. Es hat mich sehr geflasht, ich habe da vorher nicht viel drüber gewusst, ich denke fast, wir sollten den Spoilercast, einen Spoilerteil ans Ende machen, obwohl die Tatsache relativ bekannt ist. Da gab es auch schon viele Newsartikel dazu und ich würde fast einfach weil es macht dem Spielspaß keinen Abbruch, aber ich finde es strukturell so schön, dass ich es jetzt einfach allen erzähle, weiß ich noch nicht.
Ja, lass es uns in einen Spoiler-Teil packen. Die distinguierte Hörerschaft hier konsumiert ja eigentlich gar keine anderen Medien mehr, weil die ihren Qualitätsansprüchen nicht mehr gerecht werden.
Ja. Gut, dann packe ich das in den Spoilercast, aber ich finde das sehr gut, wie dieses Spiel praktisch, wie selbstbewusst ist ein Stück weit, self-aware, wie den Entwicklern klar ist, dass die Leute vielleicht auch nicht unbedingt mögen, die Richtung, in die das Spiel gepackt wird, dass sie so tun, als wäre ihnen das voll unangenehm.
Das ist ja widersprüchlich. Wir haben das gemacht, aber wir finden, also das ist nicht okay.
Ja.
Also, Moment.
Es inszeniert sich so ein bisschen als ein unnötiges Spiel, als eine Schwäche des Spielers, dass er das unbedingt haben will. Und es dekonstruiert sich dann auch selbst, ganz interessant. Das fand ich super. Ist das bloß Inszenierung. Das ist bloß die coole Punk, ja, die rebellische Verpackung. Am Ende ist es ein Spiel, das halt wie ein Roguelike funktioniert, das zwar einen linearen Anfang und lineares Ende hat, aber das eben auch diverse Endlosmodi mit sich bringt und das diese Zufallselemente hat. Und hey, kann man machen. Ich finde das ist insgesamt schon eine stimmige Geschichte. Das Gameplay, der Spaß am Spiel wird dadurch nicht kaputt gemacht, aber es ist durchaus eine andere Geschmacksrichtung als das Ur-Superhot. Es wirkt nicht mehr so handgemacht, nicht mehr so kuratiert. Die Gefechte, weil man eben Pech haben kann, Pech, wo man zum Beispiel spawnt, Pech, welche Upgrades man freigeschaltet bekommt oder welche Auswahl man hat. Man kriegt immer zwei ausgewählt, also zwischen diesen einzelnen Abschnitten einer Note kann man sich eben ab und zu mal buffen, 2 bis 4 Mal. Und wenn die Auswahl zwischen Not und Elend ist, dann ist es frustrierend. Und du denkst dir, fuck, soll ich gleich neu starten? Und das raubt dem Ganzen ein bisschen an seiner Genialität, finde ich. Wenn du jetzt plötzlich Pech haben kannst als Spieler, dann gibst du dir vielleicht weniger Mühe, dann huckt dich das gar nicht mehr so sehr. Dann fühlst du dich zu sehr dem Zufall ausgeliefert, dem Random Number Generator. Und dem ersten Teil, dem Urspiel und auch dem VR-Spiel, meiner Meinung nach, tat es sehr gut, dass es eben so, dass du das Gefühl hattest, der Entwickler hat sich was dabei gedacht, dass die Levels mehr diesen Rätseleffekt hatten, so nach dem Motto, wie schaffe ich das? Der Typ steht da hinten mit der Schrotflinte, ich spawne hier, holy shit, wie? Moment, soll ich den Schrotkugeln ausweichen? Und die Gedanken habe ich jetzt bei dem neuen Spiel nicht mehr.
Also quasi ein Mehr an Vielfalt erkauft durch ein weniger an Polish, wenn man es mal so nennen will.
An Präzision vielleicht. Und wenn du schon Polish sagst, das Spiel sieht exakt so aus wie der Vorgänger, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aus Polen kommt es auch noch. es hat sich technisch eigentlich gar nicht so viel getan. Ganz gut ist die Audiokulisse, da bekommst du durchaus auch Informationen darüber, ob du jemanden zum Beispiel getroffen hast. Du schießt auf jemanden, der ist weit weg, der steht aber und du weißt, du triffst ihn höchstwahrscheinlich, dann drehst du dich um und machst andere Dinge und da das Spiel ja die Zeitlupe hat und nur dann sich schnell bewegt, wenn du dich schnell bewegst, dauert das eine Zeit und irgendwann hörst du es hinter dir klirren und du weißt, der Gegner ist tot. Oder du hörst so einen Wusch und dann weißt du, dass hinter dir jemand mit einem Schwert gerade ausholt. Das ist echt cool. Aber optisch, hat sich exakt nichts getan.
Die Ästhetik von Superhot war aber schon ja ganz cool, ne? Also diese weißen Flächen und dann die grellroten Gegner, die dann in so Einzelteile zersplittern,
so Scherben,
als wären sie aus Glas, genau. Also das sieht ja nach wie vor ganz geil aus. Ich habe neulich ein VR-Spiel gespielt, habe ich schon mal erwähnt, da werde ich auch irgendwann mal eine Wertschätzung zu machen, namens Pistol Whip. Das hat auch so eine sehr abstrakte Spielumgebung. Das ist eher so ein Rail-Shooter in VR. Und hab da wieder festgestellt, dass ich das tatsächlich auch ganz cool finde, immer noch, ne? Diese sehr abstrakte und dadurch dann aber auch sehr klar lesbare Spielwelt.
Ja, lesbar ist es wirklich super. Das hat man schnell begriffen. Alles, was schwarz ist, damit kann man interagieren. Das sind Feuerlöscher, das können Schallplatten sein, Visitenkarten. Das gibt so viel mehr Gegenstände und die sind auch viel wichtiger als im Vorgänger. Du kannst zum Beispiel mit sowas wie Sägeblättern oder Schallplatten Leute auch mit einem Kopftreffer besiegen oder spritzen oder Messer. Es gibt sehr viel mehr Umgebungsobjekte, mit denen man sich wehren kann. Und das ist alles toll, lesbar, gut gemacht. Es gibt auch immer diese roten Lichteffekte, die auch die Umgebung beleuchten, sobald ein Gegner spawnt, dann weißt du auch, wenn du ihn nie siehst, wenn plötzlich da irgendwie in dem Raum ein rotes Licht angeht, so ein roter Schein da rauskommt, weißt du, okay, da ist gerade jemand gespawnt, um den wirst du dich auch bald kümmern müssen, das hat schon was. Also prinzipiell nach wie vor ein super interessantes Spielkonzept, nach wie vor relativ allein auf weiter Flur. Ich habe dann auch durchaus das am Ende gerade gerne gespielt und war dann durchaus motiviert. Am Anfang habe ich das immer wieder so so run-mäßig gespielt, also das Spiel gestartet, ein, zwei Notes gespielt und das Spiel wieder geschlossen und war da so ein bisschen so seicht unterhalten. Die letzte Hälfte des Spiels habe ich am Stück durchgespielt und es hat sich für mich sehr viel besser angefühlt. Da hatte ich irgendwie durchgehend Motivation, ich habe mich da rein verbissen, ich wollte das auch jetzt zu Ende gespielt haben und da hat das für mich deutlich besser funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe am Anfang gedacht, das ist eher so die nette Pausenmahlzeit, ja, morgens 9:30 in deutschen Zockerzimmern, aber ich empfand es einfach als besser, wenn ich es länger am Stück gespielt habe, weil ich dann auch viel besser ins Metagame gekommen bin, die Nuancen viel besser erkannt und gespürt habe, welche dieser vier Archetypen vielleicht mir am besten passen, wie man die zu spielen hat, wie ich die verschiedenen Upgrades zu gewichten habe, habe dann immer besser gelernt, wie ich mit gewissen Situationen und Gegnertypen umgehen muss und auch in den einzelnen Umgebungen habe ich dann gelernt, wo zum Beispiel Sackgassen sind, wo ich mich nicht hinbegeben sollte, zum Beispiel hinter die Bar in der Kneipe, wo man halt einfach nicht gut ausweichen kann und relativ schnell im Kreuzfeuer drauf geht. Das hat da auch was.
Vielleicht noch genau, dann beschreib vielleicht mal so zur Veranschaulichung, was sozusagen das Spiel ausmacht. Wie ist denn, gibt man Gegnertypen oder wie man mit dem umgehen muss? Weißt du, dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat, so okay, ich stehe da also in diesem Spiel, in dieser ewigen Superzeitlupe, die sich schneller bewegt, sobald ich anfange, mich auch zu bewegen. Das haben die Leute da draußen jetzt verstanden. Aber was sind denn die Entscheidungen? Also ich sehe, da kommen jetzt bestimmte Gegnertypen, die kenne ich jetzt vielleicht schon, weil ich schon 2-3 Mal gespielt habe. Und jetzt läuft in meinem Gehirn was ab?
Du scannst sofort nach diesen roten Typen. Leicht erkennbar, weil es das einzige Rot im Level ist, alles was rot ist, sind Gegner. Und du guckst, was sie in den Händen haben, welche Waffen sie da haben. Leute, die keine Waffe haben, sind relativ harmlos. Leute, die eine Nahkampfwaffe in der Hand haben, die müssen erstmal bis zu dir kommen. Alle Leute mit Sturmgewehr zum Beispiel oder Schrotflinte sind super gefährlich. Und dann guckst du, wie weit weg die sind. Und in der Regel startest du, außer bei diesem Recall-Archetyp, ohne irgendeine Waffe in der Hand. Und es gibt zum Beispiel das Upgrade, dass man innerhalb einer Not freischalten kann, diesen Hack, dass man mit einer zufälligen Waffe in der Hand startet. Eins der mächtigsten Upgrades und auch immer ein Grund dafür, dass dein Run höchstwahrscheinlich erfolgreich sein wird. Ja, in Sachen Balance ist das Spiel nicht toll. Aber ja, das ist halt diese Zufallssache. Jedenfalls, du guckst. Meistens hast du zum Start eines Spiels 2 bis 3 Typen vor dir. Dann guckst du, wer hat eine Waffe in der Hand, wer ist am nächsten, den musst du rushen, auf den klickst du mit der Maus, um ihn Schläge zu verpassen, 3 Schläge und er stirbt, oder du greifst irgendeinen Gegenstand, der in deiner Nähe liegt, vielleicht ist es eine Spritze, wenn du mit der Spritze seinen Kopf triffst, ist er auch gleich tot, oder irgendwie, oder nimmst einfach irgendwie einen Aktenordner oder eine Vase, Hauptsache irgendwas, denn wenn du einen Gegner mit einer Waffe in der Hand triffst, dann lässt er die los, das heißt also, in irgendeiner Form den Typen mit der Waffe außer Gefecht setzen, dir in der Luft seine Waffe greifen, mit der Waffe am besten schon mal einen Schuss abgeben zu einem entfernteren Gegner, wo man sich sicher ist, dass man ihn trifft, vielleicht den Typen mit dem Sturmgewehr, dann nicht vergessen, dass da noch ein anderer unbewaffneter Typ war, der hat sich höchstwahrscheinlich längst irgendwo hingebückt, um was aufzuheben und dich damit zu schlagen oder zu erschießen, dann musst du dich um den kümmern und dann ist man langsam in diesem Flow drin, wo man erstmal in den Level reingekommen ist und dann muss man gucken, da blitzt es rot, okay, da hinten kommt jemand, aber ich habe jetzt hier den Typen, der die Treppe runtergeht, was habe ich in der Hand? Irgendwann merkt man auch, dass man, dass es feste Regeln gibt, die erklärt das Spiel nicht, aber zum Beispiel eine Schrotflinte, wenn du die aufliest, egal wie oft der Schrotflintentyp geschossen hat, die wird immer 2 Schuss haben. Solche Regeln. Und die Pistole, glaube ich, hat 6 Schuss. Also weißt du irgendwann auch noch, ob du noch Munition hast, was deine Waffe, wie weit die dich noch bringt. Die Schrotflinte ist auch so ein Fall. Du hast 2 Schuss frei. Und da du sie gut streut, sind die relativ sicher. Aber danach hast du eben nur noch die Schrotflinte in der Hand. Die kannst du werfen, um jetzt den nächsten Typen auch wieder ins Stauchen zu bringen und seine Waffe auszureißen. Und das sind dann immer so kleine Entscheidungsketten. Mhm. Du stehst stets vor irgendeiner Kreuzung und kannst dir überlegen, bleibe ich hier, gehe ich da runter, gehe ich denen entgegen, wo ist die taktisch sicherste Position, wo ist ein Gegner gespawnt? Und das ist echt nice. Und da hast du zum Teil auch, stehst mit dem Schwert da, ich hatte das halt oft gespielt und eine Schrotflintenwolke fliegt auf dich zu und du kannst dich entscheiden, okay, wie schaffe ich das dann noch auszuweichen? Wenn ja, dann muss ich es jetzt sofort tun, da kann ich nicht länger überlegen. Und das hat ein echt sein, da kommt man tatsächlich, obwohl das eine super Zeitlupe läuft, auch echt ins Rotieren und in Stress und trotzdem kann dir irgendwie die Zeit nicht reichen und das ist echt interessant, wenn aus mehreren Richtungen auf dich geschossen wird, wenn die Kugeln dir langsam nahe kommen, dann kann man sich zum Beispiel entscheiden, okay, dann die sind zu nah, ich schaffe das nicht, dann versuche ich die Kugeln aus der Luft zu kicken mit meinem Schwert oder ich werfe Gegenstände drauf und das ist, wenn das gelingt, das fühlt sich cool an.
Okay, sauber, ich glaube, das ist gut. Das war, glaube ich, super, um das nachvollziehbar zu machen. Ja, und dann können wir jetzt ja eigentlich faziten, bevor du dann noch ein bisschen spoilerst.
Genau, und spoiler noch ein bisschen. Also, meine Wertschätzung, es ist gut, es ist ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht, es ist bekannt. Ich halte Superhot für den kleinen Indie-Klassiker. Superhot Mind Control Delete ist mehr. Mehr Levels, mehr Gegner, mehr Funktionen. Es ist nicht unbedingt besser. Es ist ein bisschen anders. Es hat mir durchaus Spaß gemacht, aber vor allen Dingen, weil es sich selbst so ein bisschen kritisch sieht, weil es nicht zu lang ist. Ich denke, 8 Stunden lang habe ich dran gespielt. Auch durchaus meine eigenen Grenzen da ein bisschen ausgetestet. Und auch echt was lernen müssen. Ich habe es ganz gern gespielt, aber es ist jetzt nichts, was ich Leuten dringend empfehlen würde. Ich würde Leuten nach wie vor dringend den ersten Teil und die VR-Experience, ich glaube, die ist nur auf dem PC zu Hause, das VR-Spielen empfehlen.
Gibt's auch für die Quest.
Ah, ja. Ja. Und das ist so mein Fazit. Wer Superhot oder Superhot VR gekauft hat, der hat vielleicht noch Glück und kann sich's gratis besorgen. Die Entwickler haben irgendwie 1 Million Versionen von Superhot Mind Control Delete gratis verfügbar gemacht für alle Käufer der Vorgängerspiele. Gibt's auch Infos auf deren Website. Vielleicht ist da im Kontingent noch was zu haben. Ansonsten, ja, für 25 Euro kriegt man hier ein okayes Spiel. Es ist gut, aber es ist halt nicht der Hammer. Sie treten ein bisschen auf der Stelle und ich hätte mir vielleicht einfach ein lineareres Spiel gewünscht. Gerne auch mit diesen Spielideen drin, die jetzt das neue Spiel hat. Es gibt zum Beispiel auch später sowas wie Boss-Charaktere, unbesiegbare Gegner, denen man einfach ausweichen muss, die plötzlich diese Archetypen benutzen, die du selber benutzt. Also kommt dann plötzlich auch ein Typ mit einem Ninja-Schwert in den Level, der den durch die Gegend wirft und den musst du einfach ausweichen. Oder ein Typ, der diesen Charge-Move kennt. Nette Ideen. Sowas hätte man auch in einem Singleplayer-Spiel, also nicht in einem Singleplayer, in einem linearen Spiel ohne diese Zufallsstrukturen etablieren können. Ein komplexeres, ein ambitionierteres Superhot. Ein Superhot 2 vielleicht. Aber so ist es ein netter Zwischenschritt, was ich da bekommen habe. Er hat viele Gameplay-Möglichkeiten erforscht. Hat Spaß gemacht, aber nicht mega viel Spaß. So mein Fazit.
Okay. So. Und dann sind die Menschen jetzt informiert und falls sie nicht gespoilert werden wollen, dann schönen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, habt einen guten Tag. Alle anderen, die noch dabei bleiben, sind vorgewarnt. Es folgt jetzt ein Spoiler-Teil zum Ende.
Ich erzähl, wie das Spiel ausgeht. Das Spiel geht cool aus. Also A, es ist die ganze Zeit immer schon so ein bisschen seltsam, so ein bisschen weird. Immer wieder gibt's freischaltbar so kleine Textzeilen, wo irgendwelche kryptischen Nachrichten dir genannt werden. Und später im Spiel gibt's dann auch in den Levels visuelle Bugs. Da wird der Raum plötzlich ein bisschen unmöglich. Das ist praktisch wie so eine Albtraumsequenz in anderen Spielen. Es ist halt immer noch klinisches Weiß, aber die Abstände stimmen nicht mehr. Du kannst um Ecken gucken, wo eigentlich eine Wand dazwischen ist und die Wand kommt erst rangefahren, sobald du weiter in die Nähe gehst und sowas. Das ist angenehm weird und irgendwann wird das Spiel komplett seltsam, indem du nämlich den letzten Abschnitt freischaltest und das Spiel bittet dich doch einfach alles aufzugeben. Ja, komm, lass es sein, komm, was ist es dir wert, das Ende? Du willst doch irgendwas haben. Du spielst doch auf irgendwas hin. Das ist so geil. So, und dann sagst du, komm, gib deine Fähigkeiten auf, dein Recall, dein Charge-Move, dein Körperswap. Und dann musst du dann, nach wie vor musst du halt Levels spielen. Also Nodes, die sind auch durchaus knackig gegen Ende. Und dann sagst du dir, okay, dann, gut, dann gibst du so auch noch alles andere auf. Und dann spielst du nochmal das Spiel, wo du alle Hacks aufgegeben hast, also alle Funktionen, die das Spiel jetzt hinzugefügt hat, in diese Narration am Anfang, so nach dem Motto, du willst noch mehr? Was willst du eigentlich? Die nimmst dir alle wieder weg. Es fordert dich einfach, ein Opfer zu bringen.
Aber das, und nimmt es dir das weg oder musst du es freiwillig opfern?
Es nimmt es dir weg. Und das ist eine Entscheidung, die ist schwierig rückgängig zu machen. Das heißt, wenn du einmal diese 3 Archetypen opferst, die das Spiel von dir verlangt, dann hast du die auch nicht mehr. Dann kannst du zwar wieder eine Etage runtergehen, andere Levels spielen, aber dir fehlen diese Funktionen. Und sobald du einmal alle Hacks geopfert hast, dann hast du auch plötzlich keine Upgrades mehr. mitten in deinen Notes. Also diese Entscheidung am Ende des Spiels, ja, willst du das wirklich, willst du es bis zum Ende durchstehen? Na komm, dann gib mir. Die ist cool.
Also okay, und das heißt also, das sagt im Grunde genommen, wenn du das Ende sehen willst, dann musst du das und das hergeben und das ist dann, richtig. Das fehlt dir dann aber auch überall im Spiel, auch wenn du zurückgehst, um was anderes nochmal zu spielen.
Und am Ende opferst du eigentlich alles. Machst du das Spiel praktisch kaputt. Reduzierst es auf super und hot. Am Ende bleibt nichts übrig. Am Ende opferst du deine, deine Möglichkeit, dich zu bewegen, opferst schießen, greifen, springen. Das ist total geil.
Dann kannst du ja noch stehen.
Na ja, und dann press E to give up. Und das ist angenehm psychedelisch, das ist angenehm bescheuert, überraschend gewesen. Und am Ende bleibt nichts mehr übrig als eine kleine ASCII-Wüste, auf der du E drückst für super und auf der E drückst für hot. Und das Spiel verhöhnt dich oder besser gesagt redet mit dir in roten Lettern, so nach dem Motto, jetzt gibt's nichts anderes als Frieden. Ja? Alles ist gut. Ja? Es gibt nichts mehr zu erlangen. Jetzt hast du es geschafft. Ja? Das ist Ende. Und das, ich finde das auch irgendwie super clever, weil es konditioniert dich auf super, hot. Wenn du ein Level geschafft hast, sagt es laut super und der nächste Level beginnt mit dem hot. Mhm. Und ich finde es total cool, dass am Ende nur noch diese beiden Worte übrig bleiben. Dass die Phrase, mit der die Glückshormone ausgeschüttet werden, so hatte ich das Spiel ja konditioniert, dass die am Ende das Einzige ist, was noch übrig ist. Und dann gibt es in dieser ASCII-Wüste irgendwann die Möglichkeit, da sich umzuschauen. Das ist total abstrakt und dann findet man auch irgendwann versteckte Spiele, so in ASCII gehalten, irgendwelche Zombie-Schnetzler oder Duellspiele, die sind eher Gags und irgendwann findet man Linien, denen folgt man dann einfach ganz intuitiv mit seinem Cursor und findet da so die Möglichkeit, die Datenbank zu rekonstruieren und dir wird dann plötzlich klar, du hast das Spiel kaputt gemacht, das Spiel ist nicht mehr da. Wenn du das Spiel jetzt beendest und neu startest, bist du nach wie vor in dieser ASCII-Wüste und du kannst super und hot machen. Und dann bietet er das Spiel an, seine Datenbank wiederherzustellen. Und im Originalauslieferungszustand musste man dafür 8 Stunden in Echtzeit warten, während das Spiel läuft. Okay. Und das finde ich so eine geile Antithese zu allem, was Roguelikes und diese Sorte Spiele ausmacht, wo man eben nochmal und jetzt von vorn und jetzt irgendwelche Ascension-Levels. Nee, jetzt mal schön 8 Stunden Pause machen und über das Erlebte nachdenken. Das finde ich so ein angenehmer Dick-Move. Das gab dann aber wohl auch Probleme mit Konsolen, mit ihren so automatisch Ausschaltfunktionen, ja. Eine PlayStation, die man irgendwie ohne Eingabe 8 Stunden lang laufen lässt, die schaltet sich in der Regel ab und auch eine Xbox. Deswegen haben sie jetzt diesen Zeitraum auf 2,5 Stunden verkürzt. Den muss man auf der Konsole dann tatsächlich einfach laufen lassen. Auf dem PC gibt's natürlich längst Hinweise, welche DLL man irgendwie umbenennen muss, um diese Zeit abzukürzen. Aber das finde ich so ein, ich weiß nicht, hat das jemals ein Spiel gemacht und am Ende einfach gesagt, so, okay, dann warten wir jetzt mal ein paar Stunden. So geil. Ich mag das. Das finde ich, das hat mit mir so gesprochen. Und danach stellt man halt das Spiel wieder her, wie es vorher war. Also mit all seinen Funktionen, mit all diesen Archetypen. Es gibt dann sogar noch ein paar Bonuslevel, die dann rangeflanscht werden. Und ein neuer Modus, in dem man das Spiel eben spielen kann. So wie das Original. Ohne irgendwelche Superpowers, mit einem Leben und ohne irgendwelche Upgrades.
Okay.
Nett. Sehr nett. Also ich habe das echt gemocht.
Das klingt auf jeden Fall schon irgendwie ganz cool. Andererseits, ich will überlegen, ob das so ein bisschen ist wie der Zwinker-Smiley am Ende von irgendeinem Arschloch-Satz und wo man dann hinterher behauptet, so, es war doch alles nicht so gemeint, ironisch, wo du so denkst, so, ja, genau. Weißt du, so, worüber macht ihr euch denn hier lustig? Ihr habt das Spiel doch so gemacht, verdammte Scheiße, ja.
Ja, so richtig. Es ist natürlich ein Kommentar, ja, zum überbordenden, zum Genre, zu diesem Kommentar auf diese.
Ja, du hättest es doch anders machen können. Ich hab's genauso gemacht wie alle anderen. Diese Ideenlosigkeit ist ja wirklich schlimm.
Es ist auch definitiv, wie sagt der Ami, sagt Hypocrite. Es ist heuchlerisch, ja. Es ist mega heuchlerisch, was sie machen. Es ist, das Zwinker-Smiley im Angesicht dessen, dass sie 100% schuld sind, ja. Sie urteilen und sie sind gleichzeitig Richter und Täter.
Ja, genau.
Aber für mich war es genau richtig, weil ich auch so ein bisschen, wenn das Spiel einfach nur seine Struktur gewesen wäre, sein neues Gameplay mit viel mehr Funktionen, mit mehr Waffen, mit mehr Zufall, mit eher einem Sandbox-Gameplay in diesen einzelnen Arenen, dann wär's ein Schulterzucken gewesen. Ganz nett hätte ich mir gedacht. Die Tatsache, dass das Spiel irgendwie weiß, wie ich fühle und eigentlich die ganze Zeit sagt, hör auf, mich zu spielen. Was erwartest du eigentlich? Okay, fuck it, wenn du das Ende sehen willst, gib bitte alles auf. Das fand ich einfach nur so unerwartet und so erfrischend. Das, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als das irgendwie cool finden.
Ja, dann. Hauptsache, es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Und das ist auch ein Trick, der wird jetzt auch nur einmal funktioniert haben. Ein späteres Superhot kann das so nicht mehr machen. Und es ist sicherlich auch ein Trick, der nicht bei jedem Spieler funktioniert. Erst recht nicht bei denen, die sich jetzt diesen Spoiler-Teil angehört haben und das Spiel noch nicht gespielt haben. Ne? Die sind jetzt so ein bisschen gespoilert. Aber die Tatsache, dass Superhot irgendwie 8 Stunden lang auf das Wiederaufbauen des Spiels hat warten lassen, die ist mal eine Zeit lang durch die Presse gegangen. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest.
Nee.
Deswegen habe ich das vorher so angedeutet. Aber schön, ja. Jedenfalls, jetzt habe ich Superhot Mind Control Delete durchgespielt. Es ist anders, als ich dachte, aber schon irgendwie ganz cool. Nicht super, aber ganz cool.
Nicht super, aber hot.
So machen wir das.
Wundervoll.
Es ist nicht super, aber es ist hot. Danke, liebe Leute, dass ihr zugehört habt. Danke, André, für das immer wieder mal Fragen stellen und so weiter.
Ja, also ich bin VIP, also Mitarbeiter des Monats und so.
Spitzenmäßig, du hast deine Tasse verdient, auf der drauf steht Best Podcast, was steht da drauf? Podcaster?
Best Podcaster ever.
Oh.
Die hat mir der Armin geschickt, danke Armin.
Mein Gott, der gute Armin, der hat recht und ihr liebe Leute seid auch sehr gut und habt's jetzt hinter euch. Vielen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse, für eure fantastische Unterstützung unseres Projekts. Ohne euch könnten wir diesen Kram nicht machen. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, ab ins Forum unter forum.gamespodcast.de. Wir hören uns in vielen anderen Podcasts wieder. Bis dahin.